SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Ob Herbstferien oder langes Wochenende dank Brückentag, freie Zeit ist immer willkommen, um mal abzuschalten, einfach aufzutanken. Gefühlt könnte man ja gerade den ganzen Tag nur mit Grübeln zubringen und immer mehr Leute sagen, ach, bei diesen schlechten Nachrichten überall schalte ich doch besser ab. Auf Dauer natürlich keine gute Strategie. Mein Kollege Johannes Köhler hat sich daher einmal erkundigt, wo die Menschen sich so zwischendurch ihre Portion Energie abholen, damit sie gut durch den Tag kommen.
Mein Kraftort, mein Bett auf jeden Fall. Nach dem Studium, weil das der einzige Ort ist, wo ich mal richtig chillen kann.
In der Natur. Da gehe ich wandern und entspanne und kann den Kopf ausschalten. Natur, frische Luft, grün für die Augen.
Beim Tanzen, beim Musikmachen, in der Liebe. Und wenn es mal irgendwo ein bisschen Frieden hat, dann tanke ich da auch Kraft.
Ehrlich gesagt nachts, wenn ich 8 Stunden am Stück schlafen darf.
Über den Sport und Freunde und Familie einfach socializen.
Beim Wandern gibt mir alles Bewegung. Ich muss kein Sportstudio besuchen. Ich kann durchziehen. Ich habe Wald, ich habe Wiese, ich habe Dörfer. Ich habe eigentlich alles, wenn ich wandere.
Im Stadion ist vielleicht mein persönlicher Kraftort. Da hole ich wieder Energie.
Eigentlich im Urlaub und also zu Hause.
In der Natur draußen. Wenn mir das einfach gefällt, irgendwo im Wald spazieren zu gehen. Und das ist für mich die Kraftquelle.
Familie, Sport, Wald, da kann man wieder auftanken.
Mein Kraftort liegt tatsächlich in Dänemark, in das Ort, wo ich immer als Kind Sommerurlaub gemacht habe. Und ganz spezifisch auf den Strand, die dort ist. Da ist schon einiges in der Welt passiert, die letzten 40 Jahre. Aber der Strand sieht immer noch gleich aus. Und wenn ich da bin, wird mein Akku langsam wieder voll.
Fußballtrainer Bo Svensson tankt in seiner alten Heimat in Dänemark auf. Die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, Muchterem Aras, hat ihren Kraftort dagegen praktisch vor der Haustür gefunden.
Mein Kraftort ist der Kreerwald. Ich wohne im Stuttgarter Westen und liebe das urbane Lebensgefühl, mitten vieler Menschen zu sein. Aber genauso sehne ich mich nach den Geräuschen der Natur, dem Geruch von Laub. Natur erdet, das ist wirklich so. Wenn ich im Kreerwald joggen oder walken war, fühle ich mich nicht nur körperlich erfrischt, ich bekomme auch meinen Kopf frei. Als Politikerin wird mir dann immer wieder auch bewusst, was für ein großer Schatz die Natur auch gerade für uns Menschen ist.
Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg und über allem schwebt der Klimawandel. Gefühlt kommen wir gerade nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus. Mal ganz abgesehen von den ganz persönlichen Herausforderungen, Job, Schule, Beziehung. Das ist gut, wenn man auftanken kann, einen Kraftort hat. Damit hat sich vor allen Dingen Monika Fjell beschäftigt, ganz beruflich mit solchen Kraftquellen. Sie ist Coach, Resilienztrainerin und Mediatorin, hauptsächlich in Stuttgart. Und mit ihr habe ich gesprochen und habe sie gefragt, Frau Fjell, wo holen Sie sich denn eigentlich Ihre Energie, wenn es mal so richtig stressig wird?
Wenn es bei mir richtig stressig wird, dann gehe ich raus in die Natur, ich gehe in den Wald, versuche da einfach mal Kraft zu tanken. Der Wald ist für mich ein Kraftort, aber auch die Familie, wenn ich wieder zu Hause bin. Was ich aber mache, ich versuche auch negative Nachrichten von mir fernzuhalten. Das heißt, ich muss jetzt nicht 5-mal am Tag die Nachrichten schauen. Mir reicht es, wenn ich morgens ein kleines Wrap-up mir anhöre, was auf der Welt passiert.
Ich würde mal sagen, Kraftort und mit dem Wald, übrigens, da sind Sie ganz einig und ganz nah bei unseren Hörerinnen und Hörern. Die sagen das auch ganz oft, aber dieses Wort ist ja sehr schillernd. Und man hat so ein bisschen die Vorstellung von einer Tankstelle, oh, da gehe ich einfach nur hin, fülle meine Reserven und weiter geht's. Aber so ein Tank kann natürlich dann auch schnell wieder leer sein. Kann es das sein? Reicht das?
Das reicht natürlich nicht. Wichtig ist, dass man eigentlich tagtäglich an sich arbeitet. Ja? Also als Resilienztrainerin kann ich dann nur sagen, auch Resilienz wird nicht gelehrt und ist dann da. Ja? Das ist ein tägliches Doing. Es ist auf sich Acht zu geben. Darauf zu achten, was zieht mir denn Energie zum Beispiel? Und was gibt mir Energie? Und immer darauf zu achten, ich spreche dann immer von dem Energiefass, dass das fast zu 3/4 gefüllt bleibt und dass ich optimistisch ins Leben gehe, dass ich eine optimistische Grundhaltung habe.
Aber das ist, glaube ich, auch das Problem, nicht immer nur das Negative zu sehen, ist ja leicht gesagt. Wie kann ich denn Optimismus trainieren?
Indem ich eine positive Grundhaltung habe. Positive Grundhaltung bedeutet, warum mache ich mir Sorgen? Ich habe mal so einen Spruch gelesen, dass es so das Unnützeste ist, was es gibt, sich Sorgen zu machen. Weil es reicht doch, wenn ich mir dann Gedanken mache, wenn es tatsächlich zu einem Punkt kommt, der mich betrifft oder der meine Familie betrifft.
Da gibt es auch ein schönes Sprichwort, kein frühes Leid vor der Zeit. Das ist so ein bisschen, das drückt das, glaube ich, aus.
Das unterstützt das sehr gut, ja. Wir neigen dazu, uns Sorgen zu machen, uns Gedanken zu machen. Schafft das Kind die Schule, die Arbeiten? Was ist mit dem Job? Findet es vielleicht mal eine Ausbildung? Aber warum lassen wir uns nicht drauf ein und leben im Hier und Jetzt? Das Problem ist, dass heutzutage viele, viele Menschen, ich sage nicht alle um Gottes Willen, aber sehr viele entweder in der Vergangenheit leben, wo alles besser war, oder schon in der Zukunft sind. Hier und jetzt müssen wir sein und dann wirklich auftanken und bewusst wahrnehmen, auf sich Acht geben.
Sie sind ja Resilienztrainerin, das heißt, Sie versuchen eben diese Widerstandskräfte auch gegen den Stress zu stärken. Was empfehlen Sie den Leuten? Was für Übungen geben Sie ihnen mit? Oder gibt es irgendwelche Rituale, die ich lernen kann?
Also ich sage immer, Atmen ist die Eintrittskarte in unser körpereigenes Wellnesssystem, weil wir damit den Parasympathikus anschieben und der ist zuständig für die Erholung und für die Regeneration. Wichtig ist erstmal wirklich gutes Atmen und zwar in den Bauch atmen. Weil immer wenn wir ganz schnell in Stress geraten, dann schnell atmen, flach atmen, dann steigern wir dadurch unseren Stress, weil der Sympathikus aktiv ist.
Mir geht es manchmal so, dass man vielleicht auch sich vor Augen halten muss, dass das, was man gerade hat, dass man dafür auch dankbar sein kann. Also es könnte ja auch noch schlimmer kommen.
Das ist sicherlich auch ein Weg. Ich übe Dankbarkeit jeden Tag. Das ist wirklich ein sehr schönes Ritual, dieses Dankbarsein, dieses 5 Minuten mal in sich gehen und in einer sehr umtriebigen Welt einfach mal sich die Zeit zu nehmen und jeden Tag vielleicht auch 5 Minuten einfach mal nur hinzusitzen und zu atmen und Stille zuzulassen.
Und das heißt unterm Strich also nur irgendwo quasi den Stecker in die Dose stecken und versuchen, da Energie rauszuziehen, das ist es nicht. Es heißt, Kraft finden im Alltag, dazu muss ich eine ganze Menge selbst beitragen.
Das bin ich ganz überzeugt von, sonst wäre es zu einfach. Ich hätte es zwar auch gerne einfach, aber es ist wirklich ein tägliches Tun. Ja, mit Zuversicht auch weiterzugehen und alles anzunehmen und zu schauen, wie komme ich da weiter. Auch die Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für sein Handeln, für sein Tun, für seine Gedanken. Gedanken spielen auch in der Resilienz eine große Rolle, weil viele Gedanken für Fakten nehmen. Aber Gedanken machen wir selbst, die können wir auch wieder abstellen.
Also man kann doch einiges tun, um Kraft zu finden im Alltag, sich widerstandsfähiger zu machen. Das war die Stuttgarter Coachin und Resilienztrainerin Monika Fiel. Für viele war es eine herbe Enttäuschung. Die erste länderübergreifende Abfahrt der Männer in Zermatt wurde abgesagt. Keine gute Skipiste, zu viel Regen, zu warm, zu wenig Schnee. Das ist bitter. Und grundsätzlich müssen wir uns nach Ansicht von Klimaexperten darauf einstellen, dass Gebiete in geringeren Höhen nicht mehr schneesicher sind. Aber andernorts schlägt der Klimawandel sehr viel erbarmungsloser zu. Am Horn von Afrika hat es seit 5 Jahren jetzt nicht mehr geregnet. Die Menschen fliehen vor dem Hunger und jede Minute wird in Somalia ein Kind wegen akuter Unterernährung eingeliefert. ARD-Korrespondentin Antje Diekans berichtet von einer dramatischen Situation.
Die Aufnahmestation einer Klinik in Dollo im Südwesten Somalias. Ein kleiner Junge wird in eine blaue Plastikschüssel gesetzt, die an einer Waage hängt. Es soll festgestellt werden, wie unterernährt er ist. Eine von vielen Untersuchungen, die tagtäglich in Somalia stattfinden, sagt der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks James Elder.
Every single minute.
Jede Minute an jedem einzelnen Tag wird ein Kind eingewiesen, weil es unterernährt ist. Das ist ein Kind, dessen Mutter tagelang gelaufen ist, um Hilfe zu finden. Ein Kind, dessen Leben an einem seidenen Faden hängt. Etwa 1 Million Menschen in Somalia sind inzwischen auf der Flucht vor dem Hunger. Auf der Suche nach Nahrung ziehen sie quer durch das Land und lassen sich in behelfsmäßigen Lagern in der Nähe von Siedlungen und Krankenhäusern nieder. Doch auch hier kann ihnen oft kaum geholfen werden. Am Rande der Hauptstadt Mogadischu kampieren hunderte Menschen. Einige haben sich einen Unterschlupf gebaut, doch viele konnten nur Matten auf dem Boden ausbreiten. Die Mehrheit der Geflüchteten hier sind Frauen und Kinder, so wie Amina Abdi Aden, 6-fache Mutter. Sie ist völlig abgemagert, Er wartet aber gerade das nächste Kind, erzählt sie der Nachrichtenagentur Reuters. Wir sind vor der Dürre geflohen. Es gibt kein Wasser, nichts zu essen. Da sind wir losgegangen und sind 7 Tage lang gelaufen. Unsere Ehemänner haben wir zurückgelassen. Viele haben auf der Flucht ihre Kinder beerdigen müssen. Gerade die Jüngsten haben oft keine Kraft mehr, um die langen Wanderungen zu überstehen. Noto Mohammed, aus dem Gebiet im Süden Somalias, in dem schon lange nichts mehr wächst, ist mit 7 Kindern losgegangen. Bis nach Mogadischu haben es nicht alle geschafft. Ich komme aus der Shabelle-Region. 4 Regenzeiten sind dort ausgefallen. Kühe und Ziegen sind gestorben. Von unseren Farmen ist nichts mehr übrig. 3 meiner Söhne sind unterwegs an Hunger und Durst gestorben. Ich habe es mit 4 meiner Kinder hierher geschafft. Wir haben nichts. UNICEF fürchtet, dass 500.000 Kinder der Dürre zum Opfer fallen könnten. In einem Krankenhaus in Mogadischu kümmert sich Kinderarzt Awais Olat Hassan um einen Säugling. Das Baby atmet schwer. Über einen Schlauch soll es mit Nahrung versorgt werden. Ein letzter Versuch, sein Leben zu retten. Die Situation erinnert mich an die Hungersnot von 2011, sagt der Doktor. Da habe ich auch gearbeitet und die Lage war ähnlich. Damals erklärten die Vereinten Nationen auf dem Höhepunkt der Krise offiziell eine Hungersnot. Die Hilfe lief danach schneller an, doch es starben trotzdem mehr als 250.000 Menschen. Auch dieses Mal sieht es danach aus, dass es gerade für viele Kinder in Somalia bald schon zu spät sein könnte.
Mal wieder wird verhandelt über das Klima, über Treibhausgase, über Emissionsziele. Nächsten Monat findet im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh die Weltklimakonferenz statt, zum 27. Mal übrigens. Ein breites kirchliches Bündnis hat daher der Bundesregierung diese Woche bereits ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Die Lasten müssten global besser verteilt werden. Darüber habe ich mit der Klimaexpertin der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt, mit Sabine Minninger, gesprochen. Frau Minninger, von der Dürre in Somalia haben wir eben gehört. Der Klimawandel, der trifft gerade die ärmeren Menschen in den Ländern des Südens hart. Und es gibt auch noch andere Klimakatastrophen wie Überflutungen. Welche Schäden richten die denn in den Ländern an?
Der globale Süden ist überproportional von Klimaschäden betroffen. Zum einen, weil die Menschen eben nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, um sich angemessen anzupassen an den Klimawandel. Und es treten jetzt schon eben Schäden auf und die Bewältigung können sie nicht mehr aus eigener Kraft stemmen. Wie hoch die Schäden sind, die belaufen sich so bis 2030 etwa einer Schadenssumme um die 300 bis 600 Milliarden US-Dollar jährlich.
Die Anpassung an den Klimawandel und auch eben die Zerstörungen, die Unwetter und Katastrophen anrichten, das kostet Geld, das haben arme Staaten nicht. Die Industrieländer aber sind die Hauptverursacher dieses Klimawandels und der Klimaschäden und haben daher auch gesagt, wir stellen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Entwicklungsländer, für den Klimaschutz bereit. Was ist eigentlich aus diesen Ankündigungen geworden?
Tatsächlich wurde dieses Ziel von 100 Milliarden US-Dollar nicht erreicht. Im Moment ist der Stand aus dem Jahr 2020 bei etwa 83 Milliarden US-Dollar. Da könnte man sagen, naja gut, da fehlen jetzt nur so 17 Milliarden. Von der Gesamtsumme ist das ja gar nicht so tragisch. Doch, das ist sogar sehr tragisch, weil auch von diesen 83 Milliarden nur 20% wirkliche Klimahilfen sind. Der Rest sind Kredite, die die ärmsten Staaten auch wieder zurückzahlen müssen. Das heißt, sie erfahren nicht wirklich eine tatsächliche Hilfe und Unterstützung, sondern im Grunde genommen sind sie mit der Klimakrise im Moment wirklich alleine gelassen. Es gibt nur minimale Ansätze der Unterstützung.
Im Grunde würde das, was Sie sagen, bedeuten, man treibt die Entwicklungsländer eigentlich noch mehr in die Schuldenfalle, oder?
Das ist ja tatsächlich so, ne? Die Staatsverschuldung nimmt zu. Diese Staaten werden kollabieren unter der zusätzlichen Last der Klimakrise.
Nun will Deutschland in Ägypten einen globalen Schutzschirm auf den Weg bringen. Hilft es bei einer gerechteren Lastenverteilung, also was die Folgen des Klimawandels betrifft, oder ist das einfach nur wieder ein neues Versprechen?
Das ist tatsächlich nicht nur ein Versprechen, das ist jetzt wirklich auch mal eine ganz konkrete Hilfe und eine konkrete Maßnahme. Aber dieser globale Schutzschild muss man halt auch im Kontext von Klimagerechtigkeit betrachten. Weder Deutschland noch die Europäische Union oder irgendwelche anderen Industriestaaten sind auf die Forderungen der Entwicklungsländer eingegangen, eine neue Selbstverpflichtung einzugehen für die Bewältigung von Klimaschäden. Das haben sie alles wegverhandelt. Stattdessen hat aber Deutschland auf eigene Initiative als freiwillige Maßnahme diesen globalen Schutzschild angekündigt, die Initiative in die Hand genommen. Hier wird mittels von Klimarisikoversicherungen vor allen Dingen, Klimarisikoversicherungen sind Teil dieses Schutzschildes, die tatsächlich Menschen sehr schnell helfen, nach einer Katastrophe wieder auf die Beine zu kommen. Also konkrete Hilfe ja, aber auch nur für Wetterextremereignisse, weil die kann man noch versichern, auch wenn die Versicherungsprämie sehr, sehr hoch wird und die Staaten die auch noch teilweise selbst finanzieren. Bei schleichenden Klimaveränderungen wird dieser globale Schutzschild nicht mehr helfen. Das heißt, wenn der Inselstaat Tuvalu absinkt, wird es keine Versicherung der Welt mehr versichern wollen und diese Staaten werden tatsächlich bis jetzt alleine gelassen, um mit diesen Schäden umzugehen.
Wenn man den Klimagipfel in Ägypten aus Sicht der Entwicklungsländer als Erfolg betiteln wollte, und das ist ja eigentlich im Prinzip auch ein Anliegen Ihrer Petition, die Sie jetzt übergeben haben, was müsste da Ihrer Ansicht nach am Ende herauskommen?
Also das beste Ergebnis wäre, wenn alle Staaten ihre selbst auferlegten Klimaschutzziele so ambitioniert nach oben schrauben würden, dass wir tatsächlich auf einem 1,5 Grad Erhöhungslimit bleiben würden. Aber im Moment sind wir bei 2,5 Grad globale Erwärmung, weil eben die Staaten sich nicht genug anstrengen. Und natürlich wäre eine Selbstverpflichtung der Industriestaaten, Geld zusammenzutragen für die Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern und natürlich eine Selbstverpflichtung einzugehen, die ärmsten Staaten in der Bewältigung von Klimaschäden zu unterstützen. Und das nicht nur als Zeichen der Solidarität, sondern tatsächlich von Verantwortungsübernahme für die Klimakrise.
Mehr Unterstützung für die Entwicklungsländer beim Thema Klimaschutz und mehr Verantwortung, das fordert Sabine Minninger, Klimaexpertin von Brot für die Welt. Die Wand der Namen, das ist eine Gedenkstätte in Kigali, die an den Genozid der mehrheitlichen Hutu an den Tutsi erinnert. 1994 war das. Seit kurzem gibt es einen neuen Ort des Gedenkens. Im September wurde der Jardin de la Mémoire, ein Garten der Erinnerung, eingerichtet, der das, was damals war, mit Hilfe der Natur nacherzählt. Und wie man sich das genau vorstellen muss, das berichtet Marie-Christine Werner.
Eine belebte Straße in der Hauptstadt Kigali, gegenüber ein großer Haltepunkt für Motorradtaxis und kleine Lokale. Hier im Stadtteil Kichukiro liegt der Garten der Erinnerung.
Welcome to the Garden of Memory.
Brave Olivier Ngabo ist Programmchef von IBUCA, einer Dachorganisation verschiedener Opferverbände des Völkermords.
Why Garden of Memory? That would be the
Warum ein Garten der Erinnerung? Diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Aber wir von IBUCA wollten zusammen mit der ruandischen Regierung unsere eigene Geschichte mal ganz anders erzählen, indem wir das mit Hilfe der Natur machen. Denn die unterschiedlichen Landschaften Ruandas haben eine Rolle gespielt während des Völkermords im Jahr 1994. Getötete Menschen wurden von ihren Mördern in den Fluss Niabarongo geworfen, bis das Wasser sich rot gefärbt hatte. Die Bilder gingen damals um die Welt. Andernorts ist es Verfolgten gelungen, sich auf einen Berg zu flüchten und zu verteidigen. Oder Menschen konnten sich im hohen Schilf in Sümpfen verstecken und überlebten so unentdeckt. All diese landschaftlichen Elemente sind im 3 Hektar großen Garten zu sehen. Hier im Trockengarten gibt es mehr als 1 Million Steine. Zur ruandischen Kultur gehört es eigentlich, unserer lieben Verstorbenen mit Blumen zu gedenken. Jüdinnen und Juden bringen Steine auf den Friedhof. Diese Idee hat uns Überlebenden gefallen, weil wir so einen Ort haben, wo wir immer wieder Steine ablegen können. Einer dieser Überlebenden ist auch Freddy Mutanguha, Vizepräsident der hinterbliebenen Organisation IBUCA. Er musste, damals 10 Jahre alt, aus einem Versteck mit anhören, wie seine Eltern und seine 4 Schwestern mit Steinen erschlagen wurden. Für ihn gibt dieser Ort seiner Familie ihre Würde zurück. Freddy Mutangua hat den Garten gemeinsam mit anderen Opfern mitgestaltet. Mit finanzieller Unterstützung durch die UNESCO und mit fachlicher Unterstützung von Landschaftsplanern sowie des französischen Künstlers Bruce Clarke.
So we worked with, Bruce Clarke.
Wir haben mit Bruce Clarke zusammengearbeitet, der seit vielen Jahren mit Überlebenden und der ruandischen Regierung in Verbindung steht. Mit ihm haben wir den Garten konzipiert. Dabei waren der Dialog und die Diskussionen mit den Überlebenden wichtig, sowie deren Zeugenschaft, um diesen Garten zu realisieren. Die Hinterbliebenen gehen einen ganz neuen Weg in Sachen Erinnerungskultur, indem sie mit Hilfe eines Gartens die traumatischen Ereignisse von 1994 nacherzählen. Und so ist aus Verlust und Schmerz ein wunderschöner Park entstanden, der das Leben symbolisiert. Mitten in der Hauptstadt Kigali.
Eindrücke vom Jardin de la Mémoire aus Kigali. Rheinland-Pfalz ist vor 40 Jahren eine Partnerschaft mit Ruanda eingegangen, die trotz schwierigster Zeiten Bestand hatte und hat. Zum Jubiläum war Ministerpräsidentin Malu Dreyer jetzt mit einer kleinen Delegation vor Ort. Kiffen ist in, vor allem unter Jugendlichen. Denn anstatt zur Zigarette zu greifen, stecken sich viele junge Leute lieber mal einen Joint an und können dafür ganz schön viel Ärger bekommen. Doch das könnte sich ändern. Das Bundeskabinett hat diese Woche einem Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach zugestimmt. Danach soll Cannabis natürlich unter strengen Auflagen und kontrolliert legalisiert werden. 20 bis 30 Gramm. Davon darf jeder bzw. jede bei sich einplanen und sogar 2 Pflanzen auf dem Balkon sind erlaubt. Eine gute Sache, findet ARD-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Kein Witz, das hat die frühere Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU mal sinngemäß so gesagt und damit die verkorkste deutsche Drogenpolitik ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Auch beim Thema Cannabis ist nämlich angesichts immer weiter steigender Konsumentenzahlen mehr als offensichtlich, die Leute kiffen trotz Verbot, und zwar das illegale Gras von der Straße, mit allen bekannten Risiken. Und für jeden Joint, für jede Hanfpflanze auf dem Nachbarbalkon müssen Polizei und Staatsanwälte bisher ein Verfahren anstoßen. Das kostet Arbeitskraft und den Staat jede Menge Geld. Es ist also höchste Zeit für eine neue Drogenpolitik. Wer kiffen will, soll kiffen. Wenn der Staat es sowieso nicht verhindern kann, dann doch im besten Fall staatlich kontrolliert. Die gesundheitlichen Risiken für Erwachsene, die sind bei guter Beratung überschaubar. Und Beispiele aus anderen Ländern wie Kanada zeigen, die Dealer auf der Straße verlieren so tatsächlich so manchen Kunden. Politik muss auch mal neue Wege gehen. Das wurde ehrlich gesagt schon viel zu lange nicht mehr versucht.
Für die Legalisierung von Cannabis ist ARD-Korrespondent Jim Bob Nikschas ganz anders die Meinung von Albrecht Breitschuh. Cannabis legalisieren? Nein, danke.
Ich habe noch nie einen Joint geraucht, worauf ich nicht besonders stolz bin, denn die Kosten dieser Versuchung nicht nachzugeben waren vergleichsweise gering. Ich fand den Geruch immer scheußlich und auf die Rauschzustände, die sich da angeblich einstellen würden, konnte ich auch gerne verzichten. Dass der Trip illegal war, erhöhte für die meisten den Reiz, was tatsächlich ein Grund für die Freigabe wäre. Ansonsten bleibt es dabei. Drogenkarrieren beginnen oft mit Cannabis und da die Konsumenten in der Regel auch bei anderen üblichen Rauschmitteln zugreifen, erhöhen sich die gesundheitlichen Risiken. Beträchtlich, schwere Psychosen etwa oder Krebserkrankungen. Dass der Konsum, wie vom Bundesgesundheitsminister angestrebt, künftig durch kontrollierte Abgabe zurückgeht, halte ich für Wunschdenken. Mindestens ebenso denkbar ist nämlich die Variante, dass der Markt noch umkämpfter sein wird, die Preise fallen und der Konsum steigt. Die illegalen Anbieter in den Parks und auf den Straßen, auch Dealer genannt, werden sich kaum zurückziehen. Ihr Berufsrisiko ist ziemlich gering. Von diesem offensichtlichen Kontrollverlust war in den Ausführungen Karl Lauterbachs nicht die Rede.
2 Jahre Ferien, so heißt ein Abenteuerroman von Jules Verne. Der wurde, glaube ich, auch vor langer Zeit mal verfilmt. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Aber eine Familie hat sich diesen Traum erfüllt. Auch wenn sie nicht 2 Jahre unterwegs war, sondern nur 1 Jahr. 1 Jahr auf Weltreise war die Familie Müller-Runge aus Speyer. 1 Jahr haben die Eltern zusammen mit Sohn Levin mit einem ausgebauten Camper die Welt erkundet. Sie waren in der Türkei, dem Iran und auch im Irak. Und die Bilanz? 35.000 Kilometer, 15 Länder und jede Menge Erlebnisse und Begegnungen. Was genau? Das wollte gerne unser Reporter Heiko Wirz wissen.
Festgefahren im tiefsten Schnee in Albanien. Eine riesige Salzhöhle im Iran.
Alles Salz.
Und Sanddünen, soweit das Auge reicht. Die OP-Fachschwester Erika und der selbstständige Schreiner Christian haben wirklich viel erlebt in den 12 Monaten mit ihrem umgebauten Polizeieinsatzbus Lotte.
Also mit einer der schönsten, fantastischsten Orte war sicher die Wüste in Iran. Wenn man da mal ein paar Tage verbringt, eine Woche drin verbringt, hat man wirklich alles drumherum vergessen.
Die Freiheit zu haben, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein und die Weite, die Menschen, die man kennenlernt, ja einfach das zu machen, worauf man Lust hat jeden Tag.
Mit dabei war auch der gemeinsame Sohn Levin, jetzt 13 Jahre alt. Ihm hat der 12-monatige Trip auch richtig gut gefallen. Sein Highlight: die Insel Hormus im Iran.
Das ist eigentlich so ein strenges Land und überall müssen die Frauen Kopftücher tragen und ist alles so ein bisschen streng halt. Und auf dieser Insel war alles so locker und die Frauen haben zum Beispiel keine Kopftücher getragen und es gab halt nicht so viel Regeln.
Alle drei haben auf der langen Reise viel gelernt. Levin war von der Schule befreit, aber er hat wohl auf der Reise mehr gelernt als in jedem Klassenzimmer.
Ich finde, er ist ein gutes Stück selbstständiger, selbstsicherer geworden. Wir haben ihm einfach ein Jahr Freiheit geschenkt und wir haben ihn als sehr glücklich wahrgenommen in dieser Zeit.
Der Unterricht für Levin wurde einfach an das Unterwegssein angepasst.
In Englisch zum Beispiel hat er im wirklichen Leben kommuniziert mit den Leuten, hat angefangen, Englisch zu sprechen, hat die Vokabeln freiwillig gelernt, weil er wusste, dass er damit eben eine Sprache sprechen kann und eben damit in Kontakt mit den Menschen treten kann. Und das war die beste Schule des Lebens.
Und zwar für die ganze Familie. Deshalb ist klar, es war nicht die letzte längere Reise, sondern nur ein Anfang.
So wie ich im Bus sitze, fühle ich mich, glaube ich, wieder zu Hause. Also das geht dann ganz schnell. Wenn wir jetzt sagen, wir fahren übers Wochenende irgendwo damit hin, dann bin ich ganz schnell wieder drin in dem Flow. Also dann könnte ich auch weiterfahren, wäre gar kein Problem.
Ich könnte mir vorstellen, nochmal auf so eine lange Reise zu gehen, bloß ohne Bus, nur mit Rucksack und dann zu Fuß. Das fände ich mal toll.
Wir haben jetzt noch nichts Festes geplant, aber irgendwann wird es wieder so sein, dass wir uns auf die Straße begeben.
Die Familie. Müllerunge aus Speyer, eine mutige Familie, die mit viel Offenheit und Neugier ein Jahr durch die Welt gereist ist.